Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wieder Wertschätzungszeit. Und zwar habe ich mir ein kleines, aber ein sehr, sehr feines Spiel ausgesucht namens SteamWorld Dig 2. Und eingeladen habe ich mir dazu jemanden, der SteamWorld Dig 1 gespielt hat, was ich nämlich nicht getan habe und der mir hoffentlich Löcher über den Nachfolger in den Bauch fragen kann, nämlich den Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo Jochen. Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Zuhörer und Zuhörerinnen meine ich eigentlich, aber man kann ja auch währenddessen irgendetwas anschauen. Hallo.
Wie du dann immer noch versuchst, es zu retten.
Immer, immer.
Sehr schön. Sebastian, du hast den ersten SteamWorld Dig gespielt und bevor ich jetzt die ganze Zeit erzähle, erzähl doch du mal das ganz grundlegende Spielprinzip des Spiels, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, dass derjenige, der es nicht gewertschätzt hat, auch was zum Spiel beitragen kann.
Ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil beide Spiele sind auch vom Gameplay-Loop relativ identisch, wie ich den Eindruck habe. In SteamWorld Dig 1, das kann ich zumindest handfest verbuchen, buddelt man sich als kleiner Comic-Roboter in einer 2D-Spielwelt nach unten. Also der Erdboden besteht aus so quadratischen Kacheln und man hat dann halt Spitzhacke, Bohrer und diverses Equipment später im Spiel und buddelt sich immer schön nach unten und zur Seite und findet da diverses. Da gibt's Gegner, da gibt's Lava, da gibt's Wasser, da gibt's Edelsteine, da gibt's Hindernisse diverser Art, je tiefer man kommt, desto gefährlicher und widerstandsfähiger ist das Terrain. Immer wieder kehrt man dann also an die Oberfläche zurück, verkauft dann da seine gefundenen Schätze und upgradet damit den eigenen Charakter in allen möglichen Aspekten, um dann tiefer zu graben. Ja, gieriger, wie die Zwerge in Moria damals. Und das ist einfach ein ganz, ganz fantastisches Videospiel Natriumglutamat. Das ist praktisch die Pringles-Tüte in Spieleform. Das macht echt Spaß. Man spielt immer so 10 Minuten so eine Session, bis man wieder nach oben muss. Und das ist so unglaublich süchtig machend. Das entfaltet so eine Sogwirkung. Hervorragend. Ich habe da echt Spaß damit gehabt.
Deine Metaphern sind so großartig, Sebastian. Die spielgewordene Pringles-Tüte. Ich finde aber die Zwerge, die in Moria zu tief gegraben haben in ihrer Gier, das passt halt auch wirklich wie die Faust aufs Auge, wenn man davor sitzt und sich denkt, da unten ist noch so ein Edelstein, eigentlich ist mein Rucksack voll, aber ich könnte den anderen rauswerfen, der ist weniger wert und dann hole ich mir den und dann habe ich mir Bimbis, da leuchtet was. Das trifft's wirklich relativ gut. Aber fangen wir vielleicht mal von vorne an und kriegen so ein, zwei wichtige Angaben so ein bisschen aus dem Weg. Also SteamWorld Dig 2 ist erschienen nicht nur bei Steam, wo ich es jetzt gespielt habe, sondern auch auf der Nintendo Switch und auf der PlayStation, nämlich die PlayStation 4 / die PlayStation Vita. Da gibt es das als Cross-Buy im PSN. Kostenpunkt ist jeweils 19,99 €. Wie gesagt, ich habe die Steam-Version gespielt, ich habe es mit Gamepad gespielt, das würde ich an der Stelle auch dringend empfehlen. Es gibt eine Maus- und Tastatursteuerung, aber die finde ich eher mittelmäßig gelöst. Mit Gamepad spielt es sich meiner Einschätzung nach erheblich besser. Und am Anfang des Spiels, um vielleicht so ein bisschen die Prämisse vorne wegzunehmen, es spielt in einer Spielwelt, wo Steampunk auf Wilden Westen trifft. Was klingt auf den ersten Blick oder aufs erste Hören vielleicht ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich sehr, sehr stilsicher umgesetzt, mit einem sehr, sehr stilsicheren Auge auch fürs Detail. Man spielt einen weiblichen Roboter namens Dorothy, die auf der Suche nach Rusty, dem Helden des ersten Teils, ist, der anscheinend auf irgendeine mysteriöse Art und Weise verschwunden ist und sie will rausfinden, was mit ihrem Freund passiert ist. Die Story, die so anfängt, ist nicht besonders toll. Ich würde allerdings auch nicht sagen, dass sie besonders mies ist. Sie erfüllt genau die Funktion, die sie erfüllen soll. Sie führt dich nämlich durch eine handgemachte Spielwelt. Also man darf hier nicht irgendwie zum Beispiel an ein Terraria oder so denken, dass seine Spielwelt immer wieder neu generiert und viel sandboxiger ist, sondern das ist, ich würde nicht sagen, ein lineares Spiel, weil man gerne auch mal 10 Minuten hier buddeln und 10 Minuten da drüben buddeln kann und die Story einen guten Mann sein lassen kann. Aber es ist schon linearer als sowas wie jetzt zum Beispiel ein Terraria. Und es ist vor allen Dingen handgemacht und eben nicht prozedural generiert. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage des Spiels. Und dann beginnt ja dieser Flow oder dieser Gameplay-Loop, den Sebastian eingangs schon erwähnt hat.
Jo, und der war im Vorgänger auch deshalb so cool, weil jedes Upgrade, und davon gibt es eine Menge, am Anfang ist man relativ simpel unterwegs. Du kannst ja mal kurz aufzählen, welche Möglichkeiten man am Anfang hat und welche Limitierung.
Genau, am Anfang ist man wirklich sehr, sehr limitiert. Du hast Du fängst an mit einer Spitzhacke, einem Rucksack und einer Lampe. Die Spitzhacke ist noch ein sehr, sehr einfaches Modell, das heißt, die braucht auch für das Anfangsgestein ein Weilchen, bis du es kaputt gehauen hast, denn in den Rucksack passt nicht sonderlich viel rein und die Funzel, die du am Anfang dabei hast, geht gefühlt nach 3 Minuten in der Unterwelt schon wieder aus. Sodass du, und ich meine, das ist ja ein ganz geschickter Game Design Schachzug, dass du am Anfang so ein bisschen diese Limitationen hast, du musst ständig wieder zurück an die Oberwelt, weil entweder deine Funzel ausgegangen ist oder weil dein Rucksack voll ist und du die Sachen wieder verkaufen möchtest, sodass du schon ganz am Anfang diese Karotte vor der Nase hast, okay, ich will einen größeren Rucksack und ich brauche dringend eine Lampe, die länger hält und ich brauche dringend eine bessere Spitzhacke, damit das alles schneller geht.
Jo, genau dasselbe gab es im Vorgänger und da war das Coole halt, dass sich jedes dieser Upgrades gut angefühlt hat. Das war nicht so eine plus 5% Trefferchance-Geschichte, wie es das in vielen anderen Spielen gibt, sondern alles, wirklich alles hat merkbare Vorteile gehabt. Okay, ich komme viel schneller durch diese Gesteinsschicht. Hey, cool, ich habe jetzt diesen Bohrer und wenn der einmal warm gelaufen ist, komme ich in die Richtung oben nach unten blitzschnell, wenn das gut läuft. Oder eben auch andere Aspekte, seien es Lebenspunkte, irgendwelche Vorräte an bestimmten Flüssigkeiten oder anderen Materialien. Jedes dieser Upgrades hat sich gut angefühlt und es hat sich wirklich richtig gut angefühlt, das erste Mal unter die Erde zu krabbeln, nachdem man seinen Charakter signifikant verbessert hat. Und das ist diesem Spiel hervorragend gelungen. Nicht bloß am Anfang, sondern auch am Ende, wo vielen solchen Upgrade-Spielen die Luft ausgeht. Das hat mir echt gefallen. Das ist hoffentlich hier auch so.
Das ist ganz genau so. Vielleicht sollten wir es ein bisschen aufdröseln, was dieses ganze Upgrade-System angeht, damit es auch klar wird, wie das Ganze funktioniert. Du hast ein gewisses Arsenal an Gegenständen, um es jetzt mal so rum zu formulieren. Also eben die erwähnte Spitzhacke, den Rucksack, die Lampe. Und dann kommt später eine Rüstung dazu, dann kommt der Bohrer dazu, den du schon erwähnt hast. Dann kommt eine sogenannte Druckbombe dazu, das heißt, die kann so kleine Bombenprojektile abfeuern, damit du Gesteine oder eben auch Gegner zum Explodieren bringen kannst, die weiter weg sind, damit du nicht nur auf die Spitzhacke angewiesen bist. Das ist so ein bisschen der Fernkampfangriff des Spiels, wenn man so will. Später kommt dann noch ein Greifhaken dazu und es kommt ein Düsenantrieb dazu, mit dem man kurzfristig fliegen kann, was dann auch das Reisen und so weiter wieder spürbar erleichtert und dir halt die Möglichkeit gibt, an Orte zu kommen, ja, an die du vorher einfach nicht gekommen bist. Das ist so das Grundlegende. Diese Gegenstände wiederum kann man gegen Geld upgraden. In der Regel, ist nicht bei jedem Gegenstand so, aber viele Gegenstände haben bis zu 10 Upgrade-Varianten. Das heißt, die Spitzhacke wird stärker, in den Rucksack passen mehr Gegenstände, die Lampe hält länger, die Rüstung wird stärker und so weiter und so fort. Das ist das, was du mit Geld kaufst und Geld wiederum verdienst du, indem du Erze bzw. Edelsteine abbaust unter der Erde und die oben in der Stadt wieder verkaufst. Ich nehme an, das war genau so im Vorgänger, oder?
Jo. Und natürlich gab es die besseren Schätze, je tiefer man gegraben hat. Und ich finde allein das, so langweilig es klingt, ist schon ziemlich interessant. Denn in dieser 2D-Spielwelt baut man sich dadurch, dass man die ganze Zeit den Berg aushöhlt, dass man der Spur der Schätze folgt, dass man vielleicht hier und da ein bisschen was zum Explodieren bringt, dass auch Gegner explodieren. Man baut sich so seine einzigartige Spielwelt. Und allein die Navigation dadurch, insbesondere der Rückweg, manchmal, wenn man sich da ganz komisch verbaut hat, kann echt herausfordernd sein, weil das Spiel ist im Herzen ja auch immer noch ein Jump'n'Run und zwar kein schlechtes, sondern eins, was sich ganz gut steuert und wo man dann auch echt zu tun hat, manchmal durch die Schächte wieder nach oben zu kommen, wo man eigentlich hergekommen ist.
Ganz genau, im späteren Spielverlauf wird es dann noch ein bisschen komplexer, dann trifft man zum Beispiel auf explodierende Fässer und so weiter, solche Geschichten und da sollte man sich schon nicht absolut blind irgendwo einfach nach unten graben und auch ab und zu mal drüber nachdenken, oh, bloß weil da hinten so ein Shiny glitzert, sollte ich mir trotzdem Gedanken machen, wie ich da am cleversten hinbohre, denn sonst verpasse ich vielleicht 2 andere Shinies auf dem Weg und muss erstmal wieder ganz mühsam hochklettern, um von dort wieder nach unten zu graben und komme da vielleicht an irgendwelchen stärkeren Gegnern und so weiter vorbei. Das heißt, wie du es schon gesagt hast, es ist nicht einfach nur ein blind, ich grab mich runter, sondern wenn man es halbwegs effektiv spielen will, dann sollte man auch ab und zu mal das Köpfchen einschalten und sich überlegen, wie das geht, weil nach oben graben wird halt schwierig in dem Spiel. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Upgrades, denn was es auch noch gibt, neben den Grundupgrades der Gegenstände, sind sogenannte Rädchen-Mods. Das heißt, man findet im Laufe des Spiels Zahnrädchen und kann die dann benutzen, um die Gegenstände noch zu modden und ihnen Spezial Fähigkeiten beziehungsweise Spezial-Abilities zu geben. Gab's das auch im Vorgänger?
Da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber es gab im Vorgänger regelmäßig so eher lineare Levels. Die hat man sozusagen als Portal oder Tor unterirdisch gefunden und dahinter hat sich dann stets eine Challenge verbunden. Da ist man in der Regel, soweit ich weiß, mit einem neuen Gegenstand oder einem neuen Skill belohnt worden. Und dieser Level drehte sich dann auch stets darum, das Ziel zu erreichen auf eine eher Jump'n'Run oder Rätselart und Weise. Das ist dann weniger dieses etwas sandboxige Gameplay der Hauptspielwelt gewesen, sondern stets ein Level, der sehr zugebaut ist mit unkaputtbaren Steinen, der voller Fallen ist, wo es dann einen relativ linearen Weg durchgeht, wo man auch echt nachdenken muss über das ganze Repertoire der Spielfigur, das dann gegen Mitte dann erstaunlich kreativ und vielfältig ist, um da ans Ziel zu gelangen. Und diese Levels, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, die habe ich geliebt.
Das gibt es immer noch, also zumindest in SteamWorld Dig 2 sind das in der Regel Höhlen, wie sie in dem Spiel genannt werden. Und den ersten davon, den begegnet man auch relativ früh. Und Challenges trifft es schon ganz, ganz gut. Das sind optionale Challenges, die man machen kann, aber nicht muss. Und insbesondere bei einigen dieser frühen Räume, die man findet, kann man die auch noch gar nicht lösen. Da kommt nämlich der Metroidvania-Aspekt so ein bisschen rein, den das Spiel hat, dass es dir schon relativ früh zeigt, okay, da drüben ist noch ein Geheimraum oder hier ist diese Challenge und du kannst die gerade noch nicht schaffen. Komm später zurück, wenn du das notwendige Upgrade oder wenn du den notwendigen Gegenstand hast. Die Gegenstände, die man braucht, also wie jetzt eben Rüstungen, Düsenantriebe und so weiter, die findet man in der Regel im Laufe der Story in den Rätselhöhlen, um sie jetzt mal so zu nennen, in den Challenge-Höhlen findet man in der Regel entweder diese Zahnrädchen, damit man mehr Upgrades in seine Gegenstände packen kann, oder sogenannte Artefakte. Das sind so ein bisschen die Collectibles im Spiel und pro bestimmter Anzahl von gefundener Artefakte gibt dir ein NPC in der Stadt ganz besondere Blaupausen, also ganz besondere Upgrades für deine Gegenstände, die du halt nur über diese Artefakte bekommst, die dann in der Regel besonders stark sind. Das heißt, auch die Collectibles haben durchaus eine Gameplay-mechanische Daseinsberechtigung. Es lohnt sich, die zu finden. Die sind aber in der Regel noch besser versteckt als diese Zahnrädchen.
Die Zahnrädchen-Upgrades, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es die bei SteamWorld Dig schon gab. Kannst du die nochmal genauer erklären, inwiefern du dein Equipment modifizieren kannst?
Ja, da gibt's eine ganze Reihe von verschiedenen Sachen, die du machen kannst. Du kannst zum Beispiel ein Upgrade einsetzen, was dann dafür sorgt, dass Erze bzw. Juwelen, die du abgebaut hast, automatisch von dir angezogen werden. Was natürlich total super ist, wenn jetzt zum Beispiel diese Erzkachel die letzte Kachel ist, die du abbauen kannst, und darunter erstreckt sich ein gähnender Abgrund und du willst dort nicht unbedingt runterfallen und Fallschaden nehmen, dann kannst du das abbauen, dann wird das Ding zu dir hochgezogen und du kannst dich zum Beispiel gleichzeitig mit dem Greifhaken wieder in Sicherheit bringen. Solche Upgrades gibt es. Oder dass, wenn du einen Block kaputt haust mit der Spitzhacke, dass dann die Blocks, die um diesen Block drumherum sind, ebenfalls explodieren. Solche Geschichten. Das machen halt die Upgrades. Oder zum Beispiel für den Rucksack gibt es noch ein Upgrade, um das noch zu erklären, wenn du stirbst. Wenn du also deine Lebensherzchen alle verloren hast, weil du zum Beispiel zu tief in den Abgrund gefallen bist oder von irgendeinem Gegner umgehauen wurdest, dann wirst du in der Stadt wieder zusammengesetzt. Du verlierst allerdings einen Teil der Gegenstände oder der Ressourcen, die du im Rucksack hattest. Und es gibt zum Beispiel für den Rucksack dann einen Mod, den du einsetzen kannst oder ein Upgrade, das du machen kannst, das dann die Zahl der verlorenen Gegenstände reduziert. Solche Geschichten.
Ja, das klingt doch echt nett. Und ich höre schon Greifhaken. Ich habe den auch im Trailer schon in Aktion gesehen. Und ich befürworte dieses Ding. Du hast den Vorgänger nicht gespielt, aber es war teilweise echt frustrierend, wenn man zu senkrecht in die Erde gebohrt hat und dann vielleicht nicht dran gedacht hat, sowas Treppenartiges übrig zu lassen, um nach oben zu klettern. Man konnte zwar Leitern bauen, musste das auch stellenweise, um überhaupt wieder an die Oberfläche zu kommen, aber teilweise war es wirklich, wirklich mühsam, sich aus diversen Sackgassen rauszubauen und rauszukraxeln, die man sich selbst gestellt hat. Ich stelle mir vor, ein Greifhaken macht das Zurückkommen an die Oberfläche oder das Überwinden von Hindernissen sehr viel einfacher.
Das tut er, wobei ich sagen muss, dass ich es auch vor dem Erhalt des Greifhakens nicht geschafft hatte, mich irgendwie in eine Sackgasse zu manövrieren. Das ist wahrscheinlich ein Zeichen von eben einem guten, handgemachten Level-Design. Es ist aber auch in der Regel gar kein Problem, irgendwie einen geraden Tunnel wieder hochzuklettern. Weiß nicht, ob das bei SteamWorld Dig 1 auch so war, aber ich war nie in irgendeiner Sackgasse und das Spiel vermeidet das auch schon dadurch, selbst wenn du wirklich unter gar keinen Umständen mehr den Weg hochkommst, den du dir jetzt gegraben hast, dann gräbst du einfach weiter runter, weil in sehr, sehr regelmäßigen Abständen Schnellreisepunkte, sogenannte Röhren, die dich dann wieder in die Stadt zurückbringen, verteilt sind. Das ist relativ komfortabel gelöst, die sind in der Regel nie sonderlich weit auseinander, aber immer noch so weit auseinander, dass man dann schon da sitzt mit einer ausgebrannten Lampe, einem vollen Rucksack und sich denkt den ganzen Weg wieder zurück, mein Gott, das dauert ja, ich grab lieber noch mal tiefer, irgendwo muss ja der nächste Schnellreisepunkt sein und sich dann wirklich freut, ah, da ist er, endlich, endlich, ich kann den ganzen Krempel wieder verkaufen, vielleicht hast du auch nur noch irgendwie ein halbes Lebensherzchen übrig oder so, das hat schon solche Momente, aber es scheint mir da erheblich komfortabler zu sein als der erste Teil.
Das ist ein witziges Gefühl, das das Spiel aufbaut. Das gibt's auch in anderen Spielen, dieses, wie gierig bist du? Wie viel riskierst du? Wie weit gehst du? Das kann eine Tony Hawk-Kombo sein, wo man sich auch überlegt, noch einen Trick dranhängen oder lande ich die Kombo jetzt und kassiere die Punkte? Genauso kann man bei SteamWorld Dig tiefer und tiefer buddeln und sich denken, das Ding hole ich mir noch und irgendwann sagt man sich dann, fuck. Aber gut, dass man jetzt mehr Schnellreisepunkte hat, da gab es nicht so viele im ersten Teil. Da gab es zwar auch ab und zu unterirdisch so ein paar Rücksetzpunkte, wo man dann wieder automatisch nach oben kam, aber die waren ziemlich rar, sodass ich dann im Spiel sehr oft auch mit Zurückklettern beschäftigt war. Das war ein bisschen langweilig. Wie ist es denn jetzt bei SteamWorld Dig 2? Du hast halt jede Menge Upgrades, die offensichtlich sehr ähnliche Mechaniken und einen sehr ähnlichen Loop. Gibt es da auch Leerlauf? Gibt es da auch den Punkt, wo man sich vielleicht denkt, in den letzten 20 Minuten habe ich eigentlich irgendwie nur dasselbe gemacht? Oder gibt es stets irgendwelche Ziele und Karotten vor der Nase und spürbare Upgrades und geht es stets voran?
Es geht wirklich stets voran. Also Leerlauf sehr, sehr, sehr selten. Ja, es kommt immer noch vor, dass du halt dann zum nächsten Schnellreisepunkt, wenn jetzt zum Beispiel dein Rucksack voll ist oder deine Lampe leer ist, dann musst du dort halt wieder hin zurück. Aber erstens hast du, insbesondere wenn es dann tiefer runtergeht, in der Regel dann mit sowas wie Greifhaken, später mit dem Düsenantrieb, du bekommst immer mehr Möglichkeiten, damit das schneller geht und es dauert nie wirklich lang. Also es ist nie eine Frage von, ich brauche jetzt mehrere Minuten, um wieder zurückzukommen, sondern es ist eher eine Sache von, was weiß ich, 20, 30 Sekunden. Ich glaube, dieser minimale Leerlauf ist auch tatsächlich nicht zu vermeiden.
Okay, welche Rolle? Weil das ist etwas, das habe ich beim Vorgänger nicht so richtig erforscht, weil ich es halt nicht durchgespielt habe und ich bin der Meinung, ich glaube zumindest, dass es eher in der zweiten Hälfte des Spiels eine Rolle spielt. Spielen denn bei SteamWorld Dig 2 die Gegner? Wird das jemals in irgendeiner Form zu einem Actionspiel? Werden die jemals eine so signifikante Bedrohung, dass das Spiel sich ändert in irgendeiner Form?
Also ändern tut sich das Spiel Prinzip in der Hinsicht nicht. Es wird nicht zum Actionspiel. Es hat immer mal wieder Rätselpassagen, es hat durchaus auch immer mal wieder Passagen, wo die Gegner eine größere Rolle spielen, aber an dem grundlegenden Spielprinzip, dem bleibt es eigentlich das komplette Spiel über treu. Es gibt den ein oder anderen sehr wenige Bosskämpfe, zum Beispiel, die allerdings auch nicht sonderlich komplex sind. Also man darf da jetzt irgendwie keine gewaltigen Bossgegner-Mechaniken und so weiter erwarten. Generell ist das Spiel auf der eher einfacheren Seite anzusiedeln. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, den normalen und den einfachen. Und der normale in dem Spiel ist schon eher was in anderen Spielen der einfache Modus wäre. Es ist deswegen sehr, sehr gut für Einsteiger auch geeignet oder aber für jemanden, der jetzt irgendwas sucht, was er zum Beispiel mit seinen Kindern spielen kann. Fantastisches Spiel genau dafür. Es ist aber nie an dem Punkt angelangt, deswegen finde ich interessant, was du vorhin gesagt hast, dass ich der Meinung war oder tatsächlich beim Spielen gedacht habe, boah, das ist mir zu anspruchslos, das ist mir zu einfach. Weil man sich den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen selber macht, nämlich genau aus den Gründen, wenn man dann eben zu gierig wird. Also es ist mir durchaus passiert, dass ich gestorben bin in dem Spiel, nicht nur ein einziges Mal. Das ist seltener dadurch passiert, dass jetzt besonders starke Gegner gekommen sind oder ich keine Ahnung hatte, wie ich mit den Gegnern fertig werden sollte, sondern meistens deswegen, weil ich gedacht habe, oh, da nehme ich jetzt da drüben mal so eine Abkürzung, das wird schon irgendwie schief gehen. Oder eben, weil ich gedacht habe, also diesen einen Edelstein da unten, auch wenn da Lava und drei Gegner drumherum sind, den will ich jetzt noch haben, bevor ich zurück an die Oberfläche gehe. Und dass es eben eher aus Unvorsichtigkeiten oder aus zu viel Gier geschehen ist, denn weil das Spiel tatsächlich sonderlich anspruchsvoll werden würde.
Inwiefern gibt's in dem Spiel denn andere Umgebungen oder abwechslungsreiche Umgebung, denn das war etwas, da hat der erste Teil für mich ein bisschen eintönig gewirkt, obwohl es sein kann, dass die Erinnerung jetzt auch nicht mehr ganz hundertprozentig ist. Und es ist ja auch etwas, das man in Nachfolgern gern noch etwas aufbläst. Gibt's dann also auch die Wasserwelt, die Eiswelt, die Lavawelt und den Weltraumlevel? Ja, nur mal so.
Ganz so extrem ist es nicht. Es gibt aber schon unterschiedliche Umgebungen. Also du fängst an in so einer Art klassischen Minenschachtumgebung. Dann kommt so eine kleine Pilzzwischenwelt mit Pilzen dazu, auf denen du hochhüpfen kannst, die dann Sprünge verstärken. Dann gibt es so eine Art Untergrunddschungel, dann gibt es einen verlassenen Tempel, es gibt noch eine relativ kleine, überschaubare Oberwelt, die dann wirklich so an so klassische Western-Umgebungen erinnert, wie dann mit roten Felsen, wie man sie jetzt vielleicht aus Arizona oder Montana oder so kennt. Es ist schon vergleichsweise abwechslungsreich, ist aber jetzt nicht auf irgendwie und jetzt kommt der Weltraumlevel und da kommt die Eiswelt und so weiter. Das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Die Story führt dich sehr, sehr gut durch die einzelnen Welten hindurch oder sehr, sehr funktional zumindest. Man darf da jetzt um Gottes Willen, hatte ich ja vorher schon gesagt, keine besonders spannende Erzählung erwarten. Es funktioniert eher halt einfach gut für das, was es machen will. War jetzt auch nie so, dass ich gesagt habe, das wird mir jetzt gerade zu abwechslungsarm, was die Umgebungen und so weiter angeht. Da trifft es eigentlich genau die richtige Mitte. Und es kommt natürlich hinzu, in meinem Fall jetzt, dass ich nach 8,5 Stunden durch war. Was nicht bedeutet hat, dass ich das zu 100% gelöst hätte. Also ich habe die Hauptstory durchgespielt. Ich habe vielleicht die Hälfte dieser optionalen Rätsel, Dungeons bzw. Rätselhöhlen durchgespielt. Denn die teilweise sind wirklich, wirklich knifflig. Da gibt es einige, bei denen würde ich jetzt sehr wahrscheinlich mir mal irgendwie ein YouTube-Video angucken wollen, weil ich so 10 Minuten drin gestanden habe und mir gedacht habe, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Nicht den Hauch einer Ahnung. Und dann bin ich halt rausgegangen und habe einfach weitergespielt. Und das ist das Schöne an dem Spiel. Du kannst das machen, du musst es aber nicht machen. Wenn du einfach lieber Lust hast, noch weiter runter zu buddeln, dann kannst du auch das tun.
Ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass auch tatsächlich genügend Komplexität in diesem Spielprinzip drinsteckt. Also konkret die Möglichkeiten, die man hat, den Charakter zu bewegen oder mit dem Charakter auf die Umgebung einzuwirken. Ich erinnere mich da an diesen Wasser-Jetpack aus dem ersten Teil, der war so die große Zäsur, was die Fortbewegung anging. Den musste man regelmäßig in irgendwelchen Unterwasserpfützen aufladen und hatte dann die Möglichkeit, wirklich einige sehr interessante Manöver durchzuführen, insbesondere was die Vertikalbewegung anging. Und das wurde auch in einigen dieser Challenge-Levels so clever abgefordert von mir. Ich habe da keine Details mehr im Kopf, weil es ist Jahre her, dass ich es gespielt habe. Aber ich weiß noch, dass ich da echt gedacht habe, wie cool, dass das Spiel so solche Rätsel hergibt. Denn da muss schon die Spielmechanik an sich stimmen, damit man sowas drumherum bauen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und zumal diese Challenge-Level in der Regel auch relativ abwechslungsreich und verflixt gut designt sind. Also das reicht von klassischen Schalterrätseln, wo du dann zum Beispiel irgendeine Minenkarren oder unterschiedliche Minenkarren irgendwie auf die Schalter buxieren musst, damit sich dann ein Tor öffnet, bis hin zu Leveln, die dann unter Zeitdruck stattfinden, weil du zum Beispiel am Anfang einen Stein kaputt hauen musst und der löst so eine Kettenreaktion auf, dass der Boden unter dir verschwindet und du musst dich halt echt sputen, um ans Ende dieses Levels zu kommen, weil du die ganze Zeit unter diesem Zeitdruck des zusammenbrechenden Boden arbeitest und so weiter und so fort. Die waren eigentlich schon alle relativ abwechslungsreich, teilweise natürlich recht einfach, teilweise aber auch durchaus knifflig. Also wirklich gut dazu geeignet. Ich bin jeden, den ich gefunden habe, bin ich mal reingegangen, habe mal so 2-3 Minuten rumprobiert und dann habe ich mich entweder entschieden, okay, auf das Rätsel oder auf die Art von Spiel-Challenge habe ich jetzt gerade Lust oder nee, da komme ich später nochmal zurück.
Ich erinnere mich auch, dass es da regelmäßig so Mini-Geheim-Areas gab in diesen Challenge-Levels. Ich weiß gar nicht, ob es die auch in der restlichen Spielwelt gab, wo man praktisch irgendwo was hat glänzen sehen, an einem unmöglichen Ort und mit ein bisschen Überlegen ist man dann doch hinbekommen. Wenn man zum Beispiel bei einem so einem Stampen-Ran-Rätsel an einer gewissen Stelle bewusst versagt hat, um dahin zu rutschen oder während einem Schalter-Rätsel halt einen großen Umweg gegangen ist, aber dann hat sich eine Tür geöffnet, um ranzukommen und sowas. Und sowas finde ich immer besonders toll. Also mit gut platzierten Bonusgegenständen, so Mini-Secrets, kann man mich auch immer ködern.
Also das Spiel wimmelt von Secrets und zwar nicht nur in diesen Challenge-Höhlen, sondern auch in der ganzen Spielwelt sind diese Secrets versteckt. Teilweise wird man wirklich darauf aufmerksam, indem man sagt, da hinten funkelt doch irgendwas, da gehe ich doch mal gucken. teilweise hat man es dann auch so ein bisschen verinnerlicht und sagt halt einfach, das da hinten sieht schon so aus, als könnte das irgendwann zu einem Secret irgendwie führen. Ich buddel da einfach mal hin. Und teilweise ist es halt auch einfach nötig, dass du später nochmal an Anfangsstellen zurückkommst, so ein bisschen eben dieser Metroidvania-Touch, dass du eben erst dann dort weiterkommst, wenn du vielleicht den Greifhaken hast oder wenn du vielleicht den Düsenantrieb hast. Aber das merkt man recht schnell, weil das Spiel in der Hinsicht auch optisch wirklich gut designt ist. Man merkt schon relativ früh, und das Spiel sagt einem das auch im Design. Ganz am Anfang des Spiels läufst du zum Beispiel einem Zahnrad über den Weg, bei dem du wirklich keine Möglichkeit hast, da jetzt gerade dran zu kommen. Aber da operiert das Spiel schon mit diesem visuellen Hinweis, pass auf, es wird dazu kommen, dass du Gegenstände siehst, an die du jetzt noch nicht dran kommst, und so primet es dich sozusagen schon, ein bisschen danach Ausschau zu halten. Ein bisschen schade ist, dass du die nicht auf der Map markieren kannst. Es hat zwar eine relativ gute Map-Funktion innerhalb des Spiels, aber ich hatte mir an einigen Stellen gewünscht, dass ich die Möglichkeit hätte, genau das dort einfach mal einzuzeichnen. Die Challenge-Höhlen werden eingezeichnet, aber du hast halt keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, okay, hier in der Mine jetzt ist zum Beispiel noch irgendwie ein Zahnrad, an das komme ich gerade nicht dran. Ich markiere mir das mal auf der Karte, damit ich es später wieder finde.
Nur zur Verständnis, auch zur Visualisierung unserer Zuhörer, großer Gottstange. Nur zum Verständnis, wie man sich das alles vorstellen muss. Wenn du sagst, da unten glänzt irgendetwas, inwiefern kann man denn in die Tiefe schauen? Welche Möglichkeiten hast du praktisch, nach unten oder zur Seite zu gucken? Inwiefern kann man das Terrain, was man sich demnächst erbuddeln wird, erahnen? Und in welcher Form wirken Upgrades darauf ein?
Also in der Regel befindet sich deine Spielfigur, wie jetzt bei so einem klassischen Side-Scroller, bei einem klassischen Jump'n'Run üblich, in der Mitte des Bildschirms. Das heißt, du siehst halt einfach alles, was um dich herum ist, sofern du genug, sofern deine Lampe gut genug gefüllt ist. Wenn deine Lampe nicht mehr gefüllt ist, siehst du quasi nur noch die Sachen, die wirklich um dich rum sind, beziehungsweise Lichtquellen, die in der Spielwelt vorhanden sind. Das heißt, du hast einen sehr, sehr guten Grund, zurück an die Oberfläche zu gehen, wenn deine Lampe leer ist, wo die automatisch aufgefüllt wird, schlicht und ergreifend, weil du sonst zu wenig siehst. Wenn die Lampe voll ist, dann siehst du eigentlich so ziemlich alles, was auf deinem Bildschirm ist. Dann kannst du schon absehen, okay, dort links ist noch irgendwie ein Rohstoff zum Abbauen und dort rechts ist ein Gegner und so weiter und so fort. Es operiert in der Hinsicht wirklich sehr, sehr stark mit dieser Lichtquelle, und auch die wird im weiteren Spielverlauf, irgendwann kannst du ein Upgrade haben, dass deine Lichtquelle nicht mehr unter 50% fällt, sodass du nie wegen zu wenig Licht zurück an die Oberfläche gehst. Jetzt könnte man sagen, und teilweise wurde es auch in Tests gemacht, dass am Ende die Gegenstände ein bisschen übermächtig sind. Einerseits ja, andererseits sorgt es halt für dieses schöne Gefühl des, weißt du, wenn ich erst eine Limitation habe, die mich die ganze Zeit zu einem Verhalten zwingt, und irgendwann nimmt das Spiel diese Limitation weg, dann ist das ja schon ein bisschen übermächtig, aber es fühlt sich halt cool an. Ich habe halt so eine Reise hinter mir, und ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal von vorne spielen würde, dann würde ich irgendwie denken, boah, wie habe ich denn das damals gemacht? Ohne Düsenantrieb, ohne Greifhaken, nur mit so einer kleinen Funzel, mit einem Rucksack, wo nur zwei Sachen reinpacken. Ach du liebe Güte.
In vielen Spielen ist das aber auch der Moment, wo so ziemlich alles, was man in der Spielwelt finden kann, wertlos geworden ist. Wo es dann praktisch sinnlos ist, da spekuliere ich jetzt bloß, weil das Endgame von SteamWorld Dig 1 kenne ich ja nicht, dass ich dann sozusagen nichts, was ich da in der Spielwelt erbuddeln kann, überhaupt noch was wert ist, weil ich ohnehin so hochgelevelt bin, dass ich nur noch Ausschau halte nach so ein paar High-Level-Upgrade-Items, und ansonsten bringt mir das alles nichts mehr. Ist es ja auch so, oder ist es auch am Ende des Spiels immer noch eine befriedigende Sache, sich da durch die Erde zu buddeln? Oder ist es gegen Ende des Spiels dann schon eher so nach dem Motto, jetzt machen wir den Deckel drauf, besiegen den Endbossen, haben wir es hinter uns?
Ja, es ist so. Es ist vor allen Dingen so, es kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was für eine Sorte Spieler du bist. Also nach 8,5 Stunden hatte ich eigentlich jeden Gegenstand, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, mein Wassertank oder so, den du für den Bohrer und für die Druckbombe brauchst, der war noch nicht vollständig abgegradet. Und ich glaube, auch die Druckbombe habe ich nicht vollständig abgegradet, einfach weil ich das nicht gebraucht habe. Ansonsten hatte ich alles auf Maximallevel. Ich habe jetzt nicht alle Artefakte gefunden. Ich habe nicht alle diese Zahnrädchen gefunden und deswegen alle Upgrades freigeschaltet. Aber ich war halt storytechnisch am Ende des Spiels. Klar hätte ich jetzt noch sagen können, ich mache jetzt sämtliche dieser Zusatz-Challenges und ich grabe überall alles ab und baue alles ab, was es dort noch irgendwo gibt, aber für mich gab es dann keinen Grund mehr. Ich war am Ende der Story angelangt, ich war gefühlt sehr, sehr mächtig. Ich habe dann den Endgegner platt gehauen, da habe ich dann 2 Anläufe dafür gebraucht und dann war es auch gut. Und was heißt, dann war es gut? Das ist ja das Paradoxe dran. Ich sitze jetzt da und ich hätte Lust weiterzuspielen, aber ich habe keine Challenge mehr. Außer jetzt natürlich in den optionalen Challenge-Räumen. Aber ich hätte mich jetzt gefreut, wenn das Spiel noch 10 Stunden weitergegangen wäre, mit einem Progressionssystem dahinter. Aber jetzt ist es nach 8,5 Stunden rum. Ich kann jetzt noch den ganzen optionalen 100%-Kram machen. Da bin ich aber seltener empfänglich dafür, das so zu machen. Das ist halt so ein bisschen die Schattenseite, je nachdem, welche Sorte Spieler man ist. Wenn man dieser 100% Completionist ist, der dann jeden Rätselraum und so weiter machen möchte, dann sitzt man bestimmt 15, 20 Stunden an dem Spiel. Wenn man eher der Typ ist, wie ich das jetzt bin, der nach dem Durchspielen der Story und nachdem er gefühlt jede Mechanik und alles in dem Spiel gesehen hat, das meiste geupgradet hat und so weiter, jetzt nicht nochmal empfänglich dafür ist, jetzt alles auf 100% zu treiben, dann lässt einen das Spiel einerseits sehr zufrieden zurück, weil es wirklich Spaß gemacht hat, aber mich auch so ein bisschen unbefriedigt, weil ich hätte noch gern 10 Stunden weitergespielt. Ich hätte noch voll Bock, das weiterzuspielen, aber es gibt keinen Grund mehr. Mir gibt das Spiel keinen sonderlichen Grund mehr, es nochmal weiterzuspielen. Ich könnte jetzt nochmal von vorne anfangen, aber dann spiele ich das gleiche Spiel nochmal.
Ja, es ist ja vielleicht auch sogar besser so. Für mich klingt das gar nicht so schlecht. Es hat sein Pulver effektiv verschossen, weil welche Option hätten die Entwickler sonst? Sie hätten das Spiel größer machen können, dann hätte vielleicht die Progression nicht diese Schlagzahl gehabt, die so motivierend ist, dass man wirklich bei jedem Upgrade deutlich was spürt. Oder sie hätten das noch viel mehr auf die Spitze treiben können, was vielleicht spielmechanisch gar nicht mehr so gut funktionieren würde. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass dieses kleine Indie-Spiel, ich spreche jetzt auch so eher vom ersten Teil und dem, was ich vom zweiten gehört habe, so wunderbar beherrschbar ist, so einen schönen Spielfortschritt hat, dass sie das Standard-Gameplay nicht langweilig ist, bis das Spiel zu Ende ist. Etwas, das die Progressionssysteme vieler großer AAA-Spiele ja inzwischen mit ihren Mikrotransaktionen und Lootbox-Systemen komplett kaputt machen. Das funktioniert hier doch offensichtlich ganz ordentlich.
Das auf jeden Fall. Da musste ich auch beim Spielen dran denken, wie schön ein progressionsbasiertes System sein kann, wenn es offensichtlich nicht auf Strecken der Spielzeit oder auf irgendwelche Mikrotransaktionen oder auf irgendwelche Lootboxes zugeschnitten ist, sondern genau auf das zugeschnitten, worauf es zugeschnitten gehört, nämlich macht das Spaß, ja oder nein. Und das macht SteamWorld Dig 2 wirklich sehr, sehr fantastisch. Das funktioniert, das ist ein Progressionssystem, das so gut funktioniert wie wenige Progressionssysteme, die ich je gespielt habe. Das ist fast auf den Punkt so ausbalanciert, wie es ausbalanciert gehört. Natürlich dann, und da hast du vollkommen recht, wenn das Spiel jetzt doppelt so lang wäre und die Progression gestreckter, es kann gut sein, dass am Ende ein schlechteres Spiel runter oder dabei rausgekommen wäre, kann sehr gut sein. Ich kann ja nur von mir sprechen, einfach sagen, ich hätte ja Lust gehabt, das noch weiter zu spielen. Aber so ein bisschen, aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.
Eben, und jetzt, wo du durch bist und auch so mit ein bisschen Lust auf noch mehr, ist der Preis für dich angemessen, um jetzt mal so langsam zu dem wertschätzenden Teil überzugehen oder dich in die Richtung zu drängen, sind 20 Euro okay für den Spaß?
Also ich habe mich über die 20 Euro nicht geärgert, um es mal so zu sagen. Ist halt die Frage, je nachdem, wie ich es vorhin schon sagte, welcher Spielertyp bist du? Bist du derjenige, der 100% aus dem Spiel rauskitzeln will, der jeden Rätsel-Challenge und so weiter abschließen will? Dann hast du 15 bis 20 Stunden und dann kannst du über den Preis nicht meckern, zumal das restliche Spiel einfach wirklich sehr gut ist. Wenn du eher so der Typ wie ich bist, der dann vielleicht nach 8,5 Stunden durch ist oder wenn du vielleicht sogar überhaupt nur gerne die Hauptstory machst und dann vielleicht schon nach 5, 6 oder 7 Stunden durch bist, dann musst du dir halt überlegen, ob dir diese etwas eingeschränktere Spielzeit 20 Euro wert ist. Dann kannst du auch warten, bis du es irgendwann für 10 Euro im Sale mitnimmst. Dann machst du definitiv nichts falsch, wenn du nur irgendwie empfänglich für dieses Spielprinzip bist. Aber mich haben die 20 Euro nicht gestört. Ich habe auch tatsächlich relativ wenig, ich bin da selbst über mich überrascht, ja, dass der Grinch so wenig zu meckern hat. Ich müsste wirklich, wenn ich jetzt nach Kritikpunkten suchen sollte, mir würden wirklich nur so Nitpicking-Sachen einfallen. Also es gibt zum Beispiel, wenn du zurück an die Oberwelt gehst, um Sachen zu verkaufen, dann gibt es so einen Verkaufsbildschirm. Also du gehst dann zu einem NPC, der kauft dir die Sachen ab, der Händler, Und dann kommt da so ein Verkaufsbildschirm und da werden dann deine Rohstoffe oder deine Edelsteine, die werden dann so ein bisschen runtergezählt und unten läuft so ein Ticker mit dem Geldwert nach oben. Das ist am Anfang ganz nett, weil es auch visuell schön umgesetzt ist. Wenn du halt zum 37. Mal an die Oberwelt gegangen bist, dann hättest du am liebsten einfach nur noch irgendeinen Button, damit jetzt alles verkauft ist, weil dann das Geld hochzählen und so weiter, diese optischen Effekte, die nerven dann halt einfach nur. Oder wenn du an die Upgrade-Bank zum Beispiel gehst, die aus zwei Bildschirmen besteht, zwischen denen du hin und her wechseln kannst, nämlich einmal dem Upgrade-Bildschirm für Geld und einmal diesem Zahnrädchen-Bildschirm für die Mods, dann musst du am Anfang auswählen, in welchen dieser beiden Bildschirme du reingehst über so einen Dialogmenü oder ob du da auch wieder raus willst. Und auch da, nach dem 27. Mal steht man davor, lass mich doch einfach die Werkbank anklicken. Und wenn ich in den anderen, weißt du, wenn ich zwischen den beiden Bildschirmen wechseln will, dann kann ich das ja innerhalb der Bildschirme. Und wenn ich wieder rausgehen will, dann kann ich da wieder rausgehen. Warum muss ich mich jedes Mal durch dieses komische Dialogmenü klicken? Deswegen, das nervt nach einer Zeit ein bisschen, das macht jetzt das Spiel nicht kaputt oder so, aber ich illustriere das, um zu zeigen, an der Stelle müsste ich jetzt wirklich nitpicken, wenn ich nach handfesten Problemen suchen sollte.
Ja, das klingt doch ganz gut. Ist doch mal schön, wenn es lediglich bei solchen kleinen Mäkeleien bleibt.
Oh, eine Sache hätte ich noch. Ich weiß nicht, hatte der Vorgänger ein Erfahrungspunktesystem?
Uff. Weiß ich nicht mehr, kann ich dir nicht sagen. Ich bin der Meinung, nein, ich glaube, das hing alles am Geld.
Weil jetzt gibt es, mich hätte das jetzt insofern interessiert, weil es ein bisschen aufgesetzt wird. Es gibt ein Erfahrungspunktesystem, das heißt, wenn du Gegner umbringst, bekommst du Erfahrungspunkte und dann steigt eine Erfahrungspunkteleiste und du steigst im Level auf. Das ist aber sehr, sehr rudimentär, insofern, dass der Levelaufstieg eigentlich ausschließlich, du bekommst dann keine Skillpunkte oder sonst irgendwas, sondern ausschließlich einen Bonus auf die Verkaufspreise als Zweck hat. Das heißt, was weiß ich, wenn du irgendwann Level 15 bist, dann werden alle Sachen, die du verkaufst, keine Ahnung, 50% kriegst mehr Geld. Und an manchen ganz seltenen Stellen sind Upgrades für die Gegenstände an deine Level gekoppelt. Das heißt, dann kannst du die Spitzhacke halt erst dann weiter upgraden, wenn du Level 14 bist. Es war jetzt auch nichts, wo ich jetzt gesagt habe, das stört mich total. Ich fand es halt eine Mechanik, die das Spiel überhaupt nicht nötig hat.
Ja, sieht eher so nach einer Gating-Krücke aus, dass die Entwickler noch irgendeinen Weg brauchten, um das Verskillen des Charakters zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Spieler eher sich breiter aufstellen, was ihre Ausrüstung und Skills angeht.
Du kannst dich aber nicht verskillen. Also du kannst auch bei deiner Ausrüstung nichts falsch machen. Ich verstehe vielleicht den Wunsch, noch so eine zusätzliche Karotte zu haben, aber bei mir hat die Karotte nicht wirklich funktioniert. Das war so ein unnötiges System. Das war so eins, das habe ich auch die ganze Zeit ignoriert. Ich habe mir noch nicht mal irgendwie Gedanken drüber gemacht, was für ein Level ich habe, bis es irgendwann hieß, ich muss Level 14 sein, um die Spitzhacke zu kriegen. Dann war ich erst Level 12. Das war halt so ein Why.
Finde ich witzig, ich spiele gerade Destiny 2 und ich denke mir auch, warum zeigt dieses Spiel den Level der Spieler an? Jeder Spieler ist inzwischen Level 20. Diese Zahl hat absolut keine Bedeutung mehr. Und trotzdem steht sie neben dem Charakternamen. Naja.
Gut, dann den wertschätzenden Teil hätten wir ja durchaus schon hinter uns gebracht. Ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen für jeden, der an dieser Art von Spiel Interesse hat, der vielleicht nach einem Spiel sucht, was er auch mit seinen Kindern spielen kann oder nach einem fantastischen Spiel für nach dem Feierabend. Das ist ein tolles Feierabendspiel. Das ist ein tolles Spiel, das man einfach eine Stunde spielen kann. Man ist sofort am nächsten Abend wieder drin. Man hat eine Stunde wirklich Spaß. Kann ich in der Hinsicht nur empfehlen. Auf einer grünen Wiese wäre es eine sehr solide 80.
Oh, hierzu noch ein Hinweis, weil du gerade sowas gesagt hast, das kann man mit den Kindern spielen. Es ist ein Einzelspielerspiel. Es gibt keinen Online-Multiplayer, es gibt keinen Koop. Singleplayer only, nicht wahr?
Ja, wenn ich nichts komplett übersehen habe.
Ich habe auch gerade noch mal bei Steam geschaut, einfach nur, weil mit den Kindern spielen impliziert ja vielleicht, dass da irgendwie ein Koop-Modus drin ist oder irgendwie so eine Art und Weise, aber ich glaube...
Ach so, ja, jetzt, ich dachte gerade, habe ich irgendwas mit Koop total übersehen? Ja, wenn du die Formulierung meinst, da hast du natürlich recht. Aber es ist halt, genau, aber ich glaube, es ist auch ein schönes Spiel, was man halt einfach zusammen mit seinem Kind auf der Couch, mit der Switch oder mit der Playstation oder auch vor dem PC spielen kann, wo man sich dann vielleicht ein bisschen abwechselt oder wo man dem Kind ein bisschen über die Schulter guckt oder so. Dafür eignet sich das, glaube ich, ganz fantastisch. Zumal es auch ein wirklich schönes, hübsches, kleines Spielchen ist. Mit einem schönen Auge für Details.
Ja, sehr schön. Und ich ziele mit einem schönen Auge auf die Uhr und hoffe, wir haben es geschafft. Ich habe nämlich noch was zu tun heute.
Muss SteamWorld Dig 2 spielen?
Nein, 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 ich tatsächlich arbeiten. Ich sag das ungern und selten, aber...
Okay, vielleicht noch ganz zum Abschluss, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, es gibt das SteamWorld Dig 2 nicht nur für Windows, das ist ja heutzutage nicht unbedingt üblich, dass es noch mehr Betriebssysteme unterstützt, aber die Steam-Version unterstützt auch Linux und Mac, nur für die Leute, die vielleicht solche PCs am Start haben, auch da wäre es durchaus möglich, das drauf zu spielen. Und mit diesem Hinweis, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie Bäcker dieses Podcasts sind. Ich hoffe, euch hat die Wertschätzung gefallen und wir hören uns bestimmt demnächst wieder bei einer anderen Wertschätzung, bei einem anderen Format, bei einem Sonntagspodcast. Es gibt ja genug zu hören. Bis dahin, machen Sie es gut.